Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt auch mit diesen Liedversen dich anbeten durften. Und wir möchten unsere Knie vor dir beugen, dem Ewigen, dem, der Gott mit uns ist. Immanuel, du bist mit uns. Ich danke dir für dein Nahesein, für deine unendliche Liebe, für deine Treue zu uns, dass du zu uns stehst, auch heute an diesem Tag. Danke, dass du da bist und dass wir jetzt mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, mit deinem Reden. Herr, und wir legen dir jetzt auch diese Bibelarbeit hin, die uns die Anne halten wird, dass du sie reichlich segnest und bevollmächtigst und uns ein hörendes Herz schenkst und dass wir einfach dir begegnen dürfen. Herr, schenk du Begegnung mit dir selbst. Wir dürfen dich herzlich drum bitten. Und du hast auch diesen Gebetsruf gehört, auch in dem Lied, sende dein Licht, sende deinen Heiligen Geist. Herr, darum bitten wir dich auch jetzt unter uns, dass dein Heiliger Geist wirkt. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Amen. Ruth 1, die Verse 1 bis 5. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Ja, soweit erstmal. Gott ist felsenfest. Gott ist der absolut Treue. Warum zu diesem Thema die Noomi mit ihrer unglaublich schweren Geschichte? Dabei hatte doch alles so gut bei ihr angefangen. Noomi, die Liebliche. Die anmutige Noomi, eigentlich die Traumfrau. Und natürlich war es diese Noomi, die die Auserwählte Elimelechs war. Elimelechs, des Fürstes, des Volkes, wie sein Name heißt. Und die beiden waren ein absolutes Traumpaar. Und dann werden diesem Traumpaar 2 Söhne geboren, der Kilion und der Machlon. Und das Familienglück ist eigentlich perfekt. Gott, du bist treu. Hast mich so reich beschenkt, hast mich wunderbar gemacht, hast mir einen tollen Mann gegeben, hast mir 2 Kinder geschenkt. Unser Familienglück ist perfekt. Du bist gut, Gott. Du bist treu. Ich denke, die Noomi wird so gebetet haben. Und ich denke, dass wir auch in den Zeiten, wo es uns gut geht, wo wir viel Gutes, viel Treue in Gottes in unserem Leben entdecken, ihm wirklich danken dafür. Ja, eine kleine, heile Welt mitten im düsteren Israel, gegen Ende der Richterzeit, in der das Motto galt, jeder tat, was ihn recht dünkte. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich auch, wenn wir an gestern Abend denken, was Susanne Buch uns gesagt hat über die chaotischen Zeiten, eigentlich genau typisch auch für unsere Zeit, gell? Aber mitten in dieser düsteren Zeit war einfach diese kleine Zelle, diese gesunde kleine Zelle der Familie Elimelechs und Noomis. Und dann fällt ein erster Schatten auf dieses Familienidyll, weil die beiden Söhne, Kilion und Machlon, heißen übersetzt schwach und hinfällig. Oder stärker ausgedrückt Schwachheit und Schwindsucht. Das heißt, das müssen keine sehr gesunden, stabilen Kinder gewesen sein. Und dann bleibt auch noch die Ernte aus. Und nach der Gerstenernte die Weizenernte und nach der Weizenernte die Obsternte. Und irgendwann sind alle Vorräte aufgebraucht. Aber Auf Gott ist doch Verlass. Er ist doch der absolut Treue. Er kommt doch spätestens rechtzeitig, oder nicht? Ja, und aus dem zunächst nur großen Mangel erwächst mit der Zeit eine große Hungersnot. Und wenn die Bibel groß sagt, dann meint sie groß. Da war also wirklich, das war wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und Elimelech stellt besorgt fest, wie seine liebliche, geliebte Naomi immer bedrückter wird, wie sie immer stiller wird, immer blasser wird, wie sie sich Sorgen macht um ihre Kinder. Wie lange werden die Kinder den Hunger noch verkraften? Und dieses wie lange ist ja eigentlich genau die Frage, die wir uns in schwierigen Situationen stellen, Herr. Wie lang noch? Ich denke, so einen kurzen Kraftakt, den kriegt man irgendwie noch hin mit den Reserven, die man hat. Aber Nöte, die über lange Zeit hin dauern, wo kein Ende in Sicht ist, die, ja, und die Schwere einer Prüfung oder einer Situation liegt meistens in der Länge. Und die Frage kommt auf, Herr, wo bist du denn? Wir haben dir doch vertraut. Was sollen wir denn tun? Sind wir jetzt dran? Sind wir in der Verantwortung? Du tust ja nichts, du änderst ja nichts. Was sollen wir denn machen? Und der Elimelech wird sich's nicht einfach gemacht haben. Und sie haben sicherlich lange Zeit gewartet und wirklich Gott vertraut und abgewartet, ob er nicht doch die Situation wenden wird. Aber dann irgendwann fasst Elimelech einen Entschluss. Er braucht einen Ausweg. Er muss diese Situation verlassen. Und er wird mit seiner kleinen Familie dieser Hungersnot entfliehen und wird nach Moab ziehen. Und wir wollen eigentlich sagen, Elimelech, geht gar nicht. Du musst an deinem Platz bleiben. Dein Name ist Fürst des Volkes. Dein Name ist, Gott ist König. Gott ist König dieses Volkes. Du bist Fürst dieses Volkes. Du bist Verantwortungsträger. Du musst hier bleiben. Und Elimelech wird wirklich überlegt haben, welchen Weg kann ich gehen, ohne direkt ungehorsam zu sein. Und dann weiß er, Ägypten, dieses Sinnbild eigentlich für absolut Weltgötzendienst, ist ihm total verboten. Und er überlegt hin und her und dann geht er mit seiner Familie nach Moab. Moab ist eigentlich das Nachbarland. Moab war ein Halbbrudervolk, wenn man das so sagen kann, von Israel. Die Moabiter und die Ammoniter waren die Stämme, die von Moab und Ammon abstammten, die Söhne, die der Lot mit jeweils einer seiner Töchter hatte. Und es waren eigentlich, es waren eben Nachbarvölker, die nicht direkt im Krieg mit Israel waren, aber die immer in einem gewissen Konkurrenzkampf waren und die sich eigentlich missgünstig und neidisch nebeneinander gelebt haben und wovon immer, nee, nicht immer einer von beiden, sondern wirklich die Moabiter und die Ammoniter haben versucht, Israel zu vereinnahmen. Und sie wussten eben, sie dürfen gegen ihren Halbbruder in dem Sinn nicht kämpfen. Und dann gibt ihnen ja Bileam den Rat, eure Kinder müssen sich vermischen. Wenn die Kinder sich gegenseitig heiraten, dann habt ihr sie irgendwann im Gepäck. Und eigentlich ist Moab so dieses, wenn wir sagen, Ägypten ist so für wirklich absolut Welt und Götzendienst und ganz weit weg, dann ist Moab eigentlich das Land der Kompromisse, das Land der Halbheiten, das Land, wo unsere Vernunft das Sagen hat, das Land unserer eigenen Mittel, das ist eigentlich Moab. Und wenn wir an unsere Notsituationen denken, wie wir damit umgehen, dann habe ich das bei mir so beobachtet, es ist schon so, eine gewisse Zeit vertrauen wir Gott und bleiben an unserem Platz. Aber irgendwann, wenn es so aussichtslos wird, dass wir wirklich sagen, Herr, ich habe echt nur noch Kraft für einen halben Tag, dann gucken wir schon, wo können wir uns Hilfe holen, die wir brauchen, die einfach nichts mit Gott zu tun hat. Und ich will das jetzt nicht verwerfen. Es gibt viele Hilfestellungen, die wir in Anspruch nehmen können. Aber die Frage ist, Worauf setzen wir letztlich unser Vertrauen? Nehmen wir Hilfe und Dinge in Anspruch im Vertrauen, dass wir sagen, Herr, es kommt letztlich von dir? Und ihn auch fragen, Herr, sollen wir das tun? Sollen wir nach Moab gehen? Sollen wir diese oder jene Hilfe in Anspruch nehmen? Und das ist eigentlich das, was mit dem Vers aus den Sprüchen gemeint ist. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf deinen Verstand. Gebrauche deinen Verstand, wie wir es auch gestern gehört haben, aber verlass dich nicht drauf. Wir dürfen das, was uns Moab zu bieten hat, gebrauchen, aber wir sollen uns nicht drauf verlassen, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen und er wird dir zeigen, wo du hingehen sollst. Ja, und dieser Kompromiss nach Moab zu gehen war tatsächlich ein Nagel am Sarg für die Treue Elimelechs, weil Elimelech stirbt und die Naomi bleibt übrig mit ihren beiden Söhnen. Und die beiden Söhne bleiben weitere 10 Jahre im Land. Sie befolgen genau den Rat Bileams, nehmen sich moabitische Frauen und bei allem, wo das wirklich 2 tolle Frauen waren, die Ruth und die Orpa, haben sie trotzdem eigentlich sich niedergelassen und sind in diesem Land der Halbheiten eigentlich geblieben und sterben letztendlich dann auch nach weiteren 10 Jahren. Ja. Und dann trifft die Naomi eigentlich die erste Entscheidung im Vertrauen auf diesen felsenfesten Gott. Und die einzig richtige Entscheidung, obwohl die so unvernünftig war. Sie entscheidet sich, zurückzugehen als Witwe mit ihren Schwiegertöchtern in ein Land, was sie verlassen hat, was sie eigentlich im Stich gelassen hat, wo sie kein Versorgungsrecht mehr hat als Witwe, wo sie nicht weiß, was auf sie zukommen wird, wie sie aufgenommen werden wird in ihrer Heimat. Und geht eigentlich zurück ganz alleine im Vertrauen auf Gott. Und zunächst zieht sie los und hat ihre beiden Schwiegertöchter mit dabei. Und als sie dann unterwegs sind, lesen wir vielleicht, ja ab Vers 6 lesen wir mal weiter. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass sich der Herr seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Treue Gottes. Ja, trotz der Untreue. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Das ist eigentlich das, was sie wünscht, ihnen wünscht. Und ich denke, man hört da so diese Liebe und Fürsorge der Naomi zu ihren Schwiegertöchtern raus, gell? Und auf der anderen Seite auch, wie radikal sie sich von allem losgerissen hat und wirklich ganz allein in Gottes Hand sich begeben hat. Ganz wunderbar. Und dann versucht sie zu überreden und malt ihnen aus, was sie eigentlich erwarten wird in Israel. Und für die Orpa ist es zu schwer. Sie weint dann und küsst sie und geht aber zurück, obwohl sie erst auch sagt, ich will nicht zurück in zu meiner Mutter, ich will mit ihr gehen. Und erst als sie dann dieses Land beschreibt, da bricht sie weg. Und dann heißt es weiter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Und dann sagt die Naomi in dem 3. Versuch, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Und dann kommt dieser wunderschöne, treue Eid, den die Ruth ihr schwört. Dann sagt sie, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und jetzt hören wir, welche Perspektive die beiden eigentlich haben, wie sie sich wirklich absolut auf Gott verlassen haben. Und wenn es das Letzte wäre, was sie erleben würden, sie sagt dann weiter, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird dich und mich scheiden. Das ist Vertrauen, gell? Ja. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander. Und ich dachte, das ist eigentlich ein total schönes Bild, wie wir als Glaubensschwestern miteinander unterwegs sind. Zu diesem einen Gott gehörend, miteinander auf dem Weg. Ja, manchmal wirklich durch die Wüste, wo wir morgens nicht wissen, ob wir mittags was zu essen haben, im übertragenen Sinn. Und wirklich miteinander gehen, redend und schweigend und betend und sich miteinander vorbereiten und gegenseitig unterstützen auf die Ankunft in Bethlehem, wo sie dann letztendlich zusammen leben werden. Ja, dann kommen sie an in Bethlehem und die Frauen sind total sprachlos und sagen, ist das die Naomi, die wir gekannt haben, die Liebliche? Und sie antwortet, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara. Denn der Herr, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat der Herr mich wieder heimgebracht. Und das ist eigentlich die nächste Form, wo wir Gottes Treue erkennen können, in viel bitterem Leid, weil Gott dieses Leid eigentlich gebrauchen will, um uns heimzusuchen, um uns nach Hause zu holen. Ohne den Verlust ihrer Familie wäre die Naomi nie wieder zurückgekommen, so hart wie es ist. Aber wenn wir am Ende der Geschichte sind, dann merken wir, dass Gott alles gut gemacht hat, sowohl im persönlichen Leben der Naomi als auch grundsätzlich mit der Menschheit. Da kommen wir später zu. Ja, sie sagt, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara. Denn der Herr, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat der Herr mich heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat. Und dann kommt Gottes unendliche Treue in seinem großen Aber. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging. Das ist der Inbegriff der Hoffnung. Das ist wirklich der Wendepunkt dieser Geschichte. Als Naomi, nicht Mara, bei Gott hat sie ihren lieblichen Namen, mit ihrer Schwiegertochter Ruth, nicht Lea, nicht alleine, der Moabiterin zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Da hat sich der Himmel gefreut, dass die Frau zurück war an ihrem Ort. Ja, und dann kommen wir, ich würde sagen, zu der wunderschönsten Liebesgeschichte, die man sich vorstellen kann. Genau, sie kommen dann an in Bethlehem und die Ruth entschließt sich, arbeiten zu gehen und kommt zufällig auf genau das richtige Feld, das zufällig genau dem gehört, wo es gut wäre, wenn sie den heiraten würde. Und der kommt auch noch zufällig vorbei und sieht die da auch noch, die Ruth, und fragt den Obersten seiner Schnitte und der weiß jetzt zufällig nicht nur, wie sie heißt, sondern erzählt ihr wirklich da eine Lobeshymne auf diese Frau und der Boas wird ganz interessiert und sagt dann eben, ja, also dann lasst mal ein bisschen mehr liegen von dem, was ihr sowieso schon übrig lasst und geht zu der Ruth und sagt, gell, du gehst, brauchst sonst nirgendwo anders hinzugehen, bleib mal schön hier bei mir auf meinem Acker und war nett von ihm, oder? Ja, und ich habe so gedacht, so viel Zufälle, Gottes Treue in den Zufällen, gell? Sein liebstes Synonym, Gott incognito, verbirgt sich hinter Zufällen, hinter Dingen, die sich fügen, so dass einfach nachher eine wunderbare Geschichte wird und er hält sich so zurück und hat Freude dran, wenn wir ihn ja trotzdem entdecken, wenn wir ihn suchen. Ja, genau. Und dann kommt die Ruth wieder nach Hause mit diesen Körnern, die er ihr mitgegeben hat. Und die Naomi fragt, wo hast du denn gesammelt? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann erzählt die Ruth, ja, da und da. Und die Naomi traut ihren Ohren nicht. Und sagt, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und den Toten. Da kann sie es zum ersten Mal wieder fassen, gell? Dass Gott wirklich absolut barmherzig und treu ist. Und ich dachte, was meint er denn mit den Lebenden, mit den Lebendigen und den Toten? Sie meint einerseits natürlich Ruth und sie selber, aber im Grunde genommen hat sie nicht mehr gelebt. Im Grunde genommen war sie lebendig, tot, kann man eigentlich sagen. Und sie denkt natürlich auch daran, dass wenn dieser Boas wirklich diese Ruth heiratet und die bekommen ein Kind, dann wird das Erbe von ihren Söhnen damit praktisch auch mitgelöst. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Ja, und dann denkt die Naomi so, jetzt haben wir genug Zufälle gehabt, jetzt werden wir mal ein bisschen nachhelfen. Genau, wer hat's gesagt? Ja, und dann gibt die Naomi der Ruth einen guten Rat und sagt, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, warfelt diese Nacht Gerste auf der Tenne. Und dann finde ich es so schön beschrieben. So, bade dich nun und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne und gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke seine Füße auf. Und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Und sie kam leise und deckte seine Füße auf und legte sich hin. Als es Mitternacht war, erschrak der Mann, drehte sich um und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist der Löser. Er sprach aber, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Wunderschön, gell? Die Naomi sagt ihr, was er dir sagt, tu alles, was er dir sagt, und er sagt, alles, was du sagst, will ich tun. Das ist Liebe, oder? Ja. Wunderbar. Ja, und dann sagt er, ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Und dann merkt man schon, wie die Spannung steigt, gell? Bleib über Nacht hier, schlaf bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es hin und er maß 6 Maß Gerste hinein und lud ihr es auf und ging in die Stadt. Ja, und zu Hause wartet natürlich die Schwiegermutter und der wird jetzt dann auch alles brühwarm erzählt. Und dann sagt die Naomi zu der Ruth, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Und dann geht Boas ins Tor und setzt sich dahin und zufällig kommt doch dieser andere Löser vorbei. Wunderbar, da kommt es dann doch nochmal vor. Und Boas sprach zu ihm, komm, setz dich her, es geht um dich. Und er kam her und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser Naomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet Feil Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum dachte ich's vor deine Ohren zu bringen und dir zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sag mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein anderer Löser als du und ich nach dir. Er sprach, ich will's lösen. Boas sprach, an dem Tage, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er, Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Wow, da war Gott ganz schön treu, ne? Ja. Und ich würde aber ganz gerne an der Stelle jetzt, gerade was jetzt diese Geschichte betrifft, nochmal auf eine ganz andere Ebene gehen. Und zwar hoffe ich jetzt, dass ihr so ein bisschen mit mir geht. Ich würde diese Geschichte gerne auf diese Person in dieser Geschichte symbolisieren, ja, Personen oder Volksgruppen. Und wenn wir die Geschichte jetzt nochmal durchgehen, diese Frau, die von Gott abgewichen ist, das Volk Israel, das durch viel bitteres Leid heimgesucht werden wird, am Ende der Geschichte wird Israel ankommen. Die Ruth, diese Frau, nicht aus Israel, letztendlich die Frau aus den Nationen, die Gemeinde, die zu der Naomi sagen kann, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott geworden. Wunderschöne Bilder, gell? Und dann arbeitet sie eben auf diesem Acker und dann kommt der Löser und will sie. Und nicht nur, weil er den Acker will und sie halt in Kauf nehmen muss, sondern er will sie und liebt sie und wirbt um sie und löst sie aus, auch vor dem anderen Löser. Und dieser andere Löser, der zwar ein Anrecht auf uns hat, aber keine Kraft hat zu lösen und eigentlich auch keine Liebe zu dieser Frau hat, ist das Gesetz. Und Gott hat und Jesus hat uns erlöst vom Gesetz, indem er es erfüllt hat. Wunderbar, Gottes Treue, gell, auch in der Heilsgeschichte. Also wirklich enorm. Ja. Genau, hier sind wir bei Vers 7. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas, kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi, und jetzt dürfen wir bei den Sätzen auch wirklich das im Hinterkopf haben, alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte, auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Ja, und dann nimmt der Boas die Ruth zur Frau. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger wurde. Treue Gottes, gell? Da sprachen die Frauen zu Naomi, die sie vorher fast nicht wiedererkannt hätten, gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat. Und auch Israel wird am Ende der Zeiten als ganzes Volk erlöst werden. Das ist so wunderbar zusammen mit der Gemeinde. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Treue Gottes. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und jetzt wird's spannend. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren. Das ist doch eigenartig, oder? Also die Ruth bekommt ein Kind Und die Nachbarinnen sagen, der Naomi ist ein Sohn geboren. Und das kann man eigentlich nur verstehen anhand dieser Geschichte, dass ja dieser Löser auch für Israel geboren wird. Letztendlich werden sie ihn annehmen. Und ich habe gedacht, und im Grunde genommen machen wir eigentlich das, was hier uns so komisch vorkommt, machen wir eigentlich ganz genauso. Weil in Jesaja heißt, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, kräftiger Held, mein Gott ist König, ewig Vater, Friede Fürst. Ja, Fürst des Volkes. Wollte ich eigentlich, muss mich gerade besinnen. Genau, dieser Friedefürst, der Jesus ja ist, gell, dieser Fürst des Volkes. Und ich habe gedacht, die Naomi hat am Anfang ihren Mann verloren und zum Schluss ist sie wieder so versorgt worden, gell, hat sie diesen ganz anderen Mann an ihrer Seite, den Erlöser, den Messias. Und ich habe gedacht, Gottes Treue ist wirklich so unglaublich felsenfest, dass wir uns wirklich in jeder Situation total drauf verlassen können. Es gibt wirklich keine Not, die so groß ist, als dass er uns nicht aushelfen könnte. Und wenn die Not bestehen bleibt, dann trägt er uns durch, dann trägt er uns Tag für Tag. Und wenn es manchmal nur ein halber Tag ist, den wir überschauen können, wo wir sagen, naja, bis heute Mittag schaffe ich es vielleicht. Und dann wieder vielleicht bis heute Abend. Und vielleicht schenkt er mir eine gute Nacht. Und in diesen Zeiten entsteht ganz Wunderbares. Da entsteht eine unglaubliche Jesus-Beziehung, die so herrlich ist. Es ist so eine tiefe Liebesbeziehung, dass wir nachher wirklich sagen, wie Susanne auch gestern Abend den Vers erwähnt hat, dass wir sagen, dieser Zeitleiden ist nicht, fällt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was wir finden in Jesus, sowohl hier an jedem einzelnen Tag als auch in Ewigkeit mit ihm vereint. Und das möchte ich uns einfach zum Schluss Mut machen, sagen, dass wir wirklich an unseren Orten bleiben, beim Volk Gottes bleiben und ganz in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben. Und dann wird's gut werden. Dann wird er unser Glück sein und wir werden uns felsenfest auf ihn verlassen können.
Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir kennen diese Texte. Und wenn wir sie lesen, berühren sie uns immer und immer wieder neu. In unserem Kopf und in unserem Herz. Und wir wollen dir danken, dass du uns auch heute Vormittag wieder an diese wunderbaren Texte erinnert hast. Wir danken dir, dass du, wenn wir uns verlaufen haben, wenn wir weggerutscht sind, wenn wir in Moab gelandet sind, wie wir es gehört haben, dass du uns nicht lässt. Wir sind so froh darüber, dass du so felsenfest bist, dass du Wege und Mittel und Methoden hast, uns auch wieder zurückzuholen, wenn es auch ganz ungewöhnliche sein mögen. Und du weißt auch, wo du die ein und andere auch in diesem Raum im Lauf ihrer Biografie einmal und immer wieder zurückgeholt hast. Und wir stehen dankbar vor dir an diesem Morgen für deine Treue und deine Verlässlichkeit, dass du uns Abtrünnige auch wieder zurückholst nach Bethlehem. Danke. Und wir danken dir mit dem, was wir gehört haben, auch ganz herzlich dafür, dass du viel höhere, bessere, umfassendere, liebevollere Gedanken hast, als wir sie jemals denken können. Ja, du bist es, der mit sogenannten Zufälligkeiten unser Leben füllt, der weiß, was er tut, dem nichts entgleitet. Wir stehen in diesen Worten an Naomi vor deinem großen, weißen Herzen und danken dir. Und wir danken dir, dass du die Dinge gut zu deinen Zielen führst, dass du sie ganz privat im Kleinen dieser Familie zu deinem Ziel führst und auch das große Rad deiner Heilsgeschichte sich gleichzeitig mitdreht. Was bist du für ein wunderbarer Gott? Verzeih uns unseren Zweifel und stärke uns unser Vertrauen auf dich. In unserer Lage, du wunderbarer, großer, starker, felsenfester Gott und Vater, wir beten dich an. Amen.